NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Heute geht's in der Redezeit mal wieder in die Schule. Wir fragen: Faire Bildungschancen für alle? Sind Hausaufgaben dabei ein Problem? Wenn Sie dazu eine Meinung haben und mitreden wollen, die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 4417 77. Faire Bildungschancen für alle. Sind Hausaufgaben dabei möglicherweise auch ein Problem? Gleich mal ehrlich am Anfang: Wie oft hatten Sie Ihre Hausaufgaben nicht dabei? War ja schon oft lästig, nach 6 Stunden Schule auch noch zu Hause über dem Schreibtisch zu hängen. Oft genug mussten Mutter in Deutsch oder Vater in Mathe nachhelfen. Und nicht selten waren Sie diejenigen, die alles allein erarbeitet hatten. Angesichts dieser wahrscheinlich nicht einzigartigen persönlichen Erfahrung stellt sich die Frage: Wie sinnvoll sind Hausaufgaben eigentlich? Oder sogar: Ist die Benotung von Hausaufgaben sinnvoll, vor allem dann, wenn Schüler oder Schülerin nur begrenzt allein aktiv war?
Nee, also ich würde sagen, Hausaufgaben haben ja letztendlich nur den Sinn, dass man den Unterricht zu Hause nachbereitet, sodass der Lehrer eine gewisse Kontrolle darüber hat, ob der Unterricht nachbereitet wird.
Im Hinblick dann auf die Uni wäre das natürlich gar nicht so schlecht, sich auch mit längeren schriftlichen Hausaufgaben auseinanderzusetzen, weil sonst fliegt man die ersten Jahre im Studium durchaus auf die Schnauze, wenn man das nie richtig gelernt hat, dass man auch mal auf eine längere, größere Hausaufgabe irgendwie eine Note bekommen hat.
In der Schule hätte ich es nicht so gut gefunden. Jetzt im Nachhinein denke ich, dass das gar keine schlechte Idee ist, weil man ja doch dann sich oft vor den Hausaufgaben drückt. Es gibt sie ja nicht grundlos. Und wenn man dann im Prinzip dadurch gezwungen wird, die zu machen, ist das, glaube ich, kein schlechter Schritt.
Ich würde sagen, dass Ganztagsschulen da schon viel dran machen.
Allein schon, weil es sozial Schwächeren ja teilweise verwehrt ist, so gewisse Förderprogramme wahrzunehmen. Die Schulen selber bieten das zwar an, aber ich denke nicht in der Masse, in der es vielleicht notwendig ist.
Allerdings können die Schulen auch nicht das auffangen, was zu Hause schiefläuft. Ich glaube, da ist einfach die Kapazität nicht da.
Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass man Hausaufgaben benoten sollte, weil gerade bezüglich der Eltern Unterschiede bestehen und manche Schüler eben Hilfe von ihren Eltern bekommen zu Hause, andere nicht. Dementsprechend würde halt so eine Ungleichheit quasi noch verstärkt werden.
Faire Bildungschancen für alle. Wir fragen heute: Sind Hausaufgaben dabei ein Problem? Wir wollen natürlich nicht nur über die Hausaufgaben sprechen heute, sondern generell mal fragen, was kann man tun, um Schülern sozusagen die gleiche Basis zu schaffen, auf der sie sich dann individuell entfalten können. Das wollen wir mit Ihnen diskutieren. 08000 4417 77 ist die kostenlose Servicetelefonnummer. 08000 4417 77, kostenlos anrufen, wenn Sie mitdiskutieren wollen. In der Redezeit ist es Ihre Redezeit zum Thema faire Bildungschancen. Sind Hausaufgaben ein Problem? Die ersten Meinungen hat Thomas Christes für uns gesammelt. Und unsere Gäste: Simone Oldenburg, sie ist Vorsitzende und Bildungsexpertin der Linksfraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Schönen guten Abend, Frau Oldenburg.
Schönen guten Abend.
Sie haben in der Tat gesagt, wir wollen da was ändern. Die Benotung von Hausaufgaben geht so nicht. Was fordern Sie da konkret und warum fordern Sie es?
Also wir sind natürlich der Meinung, dass Hausaufgaben wahnsinnig sinnvoll sind und dass sie auch unbedingt aufgegeben werden sollen. Aber sie dürfen nicht benotet werden, weil Kinder unterschiedliche Voraussetzungen haben, unterschiedliche häusliche, familiäre Voraussetzungen. Und das würde manifestiert werden, anstatt den Kindern gleiche Chancen von Anfang an zu gewähren.
Josef Kraus ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Auch Ihnen guten Abend, Herr Kraus.
Ja, guten Abend in die Runde, hallo.
Und ja, laufen die Linken bei Ihnen da offene Türen ein?
Es kommt selten vor, dass ich einer Meinung bin mit bildungspolitischen Vertretern der Linksfraktion, aber in dem Fall deckt sich das weitestgehend. Ich halte Hausaufgaben, da können wir darüber reden, aus welchen Gründen, für sehr, sehr sinnvoll. Nur mal angedeutet, sie sind ein wichtiges Diagnostikum für den Lehrer, am nächsten Tag zu sehen, wer hat was verstanden, wer hat was nicht verstanden. Und sie sind natürlich auch ein Stück Erziehung zur Eigenverantwortung. Aber ich halte es für sinnvoll, und das ist in der Mehrzahl der Bundesländer meines Wissens auch der Fall, dass sie nicht benotet werden. Dass sie nicht benotet werden, denn das ist richtig, zum Teil wären es ja dann Noten für Papa oder Mama, und das soll es nicht sein.
Wie weit verbreitet sind denn eigentlich noch diese Noten für Hausaufgaben in Deutschland?
Meines Wissens nur relativ selten. Ich war selber bis vor kurzem Leiter eines Gymnasiums, 22 Jahre lang. Bei mir in der Schule gab das nicht. In meinem Bundesland, in Bayern, gab es das nicht. Hausaufgaben waren nicht zu bewerten. Die hatten den Zweck des Einübens. was benotet wurde. Zum Beispiel, das ist auch ein Stück Hausaufgabe, aber keine schriftliche Hausaufgabe, wenn Vokabeln auf, Fremdwort-Vokabeln aufgegeben waren, 10 oder 12 Stück, und am Tag darauf ist einer abgefragt worden. Und wenn er alle gekonnt hat, dann hat er eine 1 gekriegt, wenn er eine nicht gekonnt hat, eine 2 und so weiter. Das ist richtig. Aber ein Deutschaufsatz oder eine Mathematikaufgabe oder eine englische Aufgabe, Entschuldigung, ist nicht zu benoten.
Mhm. Professor Dr. Kai Marz ist Direktor der Abteilung Struktur und Steuerung des Bildungswesens am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung, DIPF. Langer Titel, kurzes Guten Abend, Herr Professor Marz.
Guten Abend.
Ja, wir haben gefragt, faire Bildungschancen für alle. Sind Hausaufgaben dabei ein Problem, kein Problem oder ein zu vernachlässigendes?
Ich würde eher sagen, letzteres. Also, dass Hausaufgaben durchaus sinnvoll sind, das wurde jetzt ja schon mehr oder weniger bestätigt. Aber die Frage ist, um auf Ihre Ausgangsthese oder den Titel der Sendung zurückzukommen, inwiefern kann man durch das Weglassen von Benotungen von Hausaufgaben denn auch wirklich faire Bildungschancen erreichen? Und das würde ich sehr anzweifeln. Das ist so ziemlich meines Erachtens der kleinste Hebel, den man wählen kann, wenn man faire Bildungschancen im Schulsystem ermöglichen möchte.
Also Sie sind der Meinung, man sollte ruhig Benotungen beibehalten, wenn man sie denn hat in seiner Schule, denn damit könnte irgendetwas ausgedrückt werden. Was?
Nein, ich möchte nicht sagen, dass man die Benotung der Hausaufgaben beibehält, sondern da würde ich auch den Vorrednern zustimmen, dass die direkte Benotung in den meisten Fällen sicherlich wenig sinnvoll ist. Was wir aber haben natürlich, dass man Hausaufgaben indirekt bewertet. Und Herr Kraus hat das ja gerade gesagt, man vertieft, man wiederholt Unterrichtsstoff, man eignet sich den an, man setzt sich damit auseinander. Und es gibt unterschiedliche Formen der Leistungskontrolle, die man dann im Unterricht anwenden kann. Und da wird man positiver abschneiden, wenn man seine Hausaufgaben selber gemacht hat. Und ich glaube auch nicht, und dafür gibt es wenig empirische Evidenz, dass Hausaufgaben insbesondere in Familien aus sozial begünstigten Verhältnissen dann von den Eltern gemacht werden. Die unterstützen sicherlich, aber die Hausaufgaben werden in aller Regel doch von den Schülerinnen und Schülern gemacht.
Ja, aber wenn Sie sagen, die unterstützen und andere Eltern können nicht unterstützen, weil ihnen möglicherweise die Vorbildung fehlt oder auch die Zeit, weil sie mehr arbeiten müssen, dann ist es doch im Grunde ein Stück weit ungerecht, wenn da nachmittags sozusagen unterschiedliche Voraussetzungen geschaffen werden, um in der Schule voranzukommen oder am nächsten Tag gut benotet zu werden oder zumindest als gut wahrgenommen zu werden.
Aber die unterschiedlichen Voraussetzungen werden mit und ohne Hausaufgaben, mit Bewertung und ohne Bewertung werden die geschaffen. Die finden auch nicht nur am Schreibtisch statt, die finden am Armbrotstisch statt, die finden in der Freizeit statt, in dem, was man macht, in den Aktivitäten im Urlaub, die unterschiedlich kognitiv aktivierend sein können. Also die Vorstellung, dass alle Kinder gleich sein müssten oder dass man gleiche Voraussetzungen in den Familien schafft, das ist durchweg eine Illusion. Man muss sich mit dieser Unterschiedlichkeit abfinden und muss auf diese Unterschiedlichkeit, auf diese Heterogenität der Lernvoraussetzungen im Unterricht, in der Schule, in der Interaktion zwischen den Lehrenden und den Lernenden reagieren und nicht schauen, dass Kinder zu Hause möglicherweise besser gefördert werden als andere. Das wird man nie vermeiden.
Glauben Sie, dass Schule das nie vermeiden kann und unsere Gesellschaft da einspringen müsste? Oder ist das, meinen Sie, generell eine Utopie, dass wir sagen, wir kriegen sozusagen auf einer gleichen Basis immer alle Kinder dann auch gleich gut in der Schule vorangebracht?
Wir werden zunächst nie alle Kinder gleich gut bekommen. Das müsste man sich so vorstellen, wenn man sich, da müssten alle Kinder besser sein als der Mittelwert. Das wünschten sich viele, auch in den großen Leistungstests und in den Schulleistungsvergleichen. Das geht nicht. Wir werden immer eine relativ große Leistungsmitte haben. Wir werden Kinder haben und Jugendliche, die im unteren Leistungsbereich und im oberen Leistungsbereich ist. Das Entscheidende ist doch vielmehr, und zwar unabhängig von der sozialen Herkunft, dass die Kinder bestmöglich individuell gefördert werden und dann ihre bestmöglichen Leistungen erzielen. Und die Frage, ob Kinder aus sozialen, privilegierten Familien, weil sie zu Hause vielleicht noch mehr gefördert werden, auch noch bessere Leistungen erzielen, das ist eine ganz andere. Und ich finde es an der Zeit, dass man über die Definition, wie man soziale Ungleichheiten, Bildungsgerechtigkeit, faires Bildungssystem definiert, dass man darüber möglicherweise nochmal neu nachdenkt. Mhm.
Gut, wollen wir tun in der heutigen Sendung. Wir fragen faire Bildungschancen, wie sind die herzustellen? Wir haben das Thema mal aufgezogen an der Forderung der Linken im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, die gesagt haben, wir wollen, dass Hausaufgaben nicht mehr benotet werden, weil wir glauben, das ist nicht ganz sozial gerecht. Darüber wollen wir auch diskutieren, aber natürlich auch über die fairen Bildungschancen. Wie können wir die in der Gesellschaft allgemein herstellen. Wenn Sie dazu eine Meinung haben, wenn Sie Fragen stellen wollen, gerne anrufen, kostenlos über 0800 441 777. Am Telefon ist jetzt Norbert Seibt aus Wismar. Schönen guten Abend, Herr Seibt.
Schönen guten Abend.
Herr Seibt, Ihre Meinung zum Thema?
Meine Meinung ist, dass die Benotung der Hausaufgaben eher hinderlich ist. Ich habe ja erzählt, dass ich 68 Jahre bin und lange zurückdenken muss an meine Schulzeit und dann auf einmal mich erinnere, dass ich an verschiedenen Stellen Förderung erfahren habe oder auch nicht erfahren habe, dass ich mit einer gewissen Begabung auch verlernt habe, früh selbstständig zu arbeiten. Wenn man das zu früh benotet hätte, wäre mein Leben anders verlaufen. Also Hausaufgaben als zusätzliche Forderung, eigenständig zu arbeiten, was man für die zum Beispiel auch Studienzeit braucht, ist sehr wichtig. Aber eine Benotung, die früh eine Blockade setzt, halte ich für schädlich. Man sollte aber insgesamt sagen, Hausaufgaben jawohl. Und das Controlling über den Lehrer mit den heutigen Methoden der IT gerne gestatten, aber nicht mit Noten, die man lesen kann, austauschen kann, damit angeben kann oder daran verzweifeln kann.
Sie sagen also, der Lehrer darf sich schon ein Bild aus diesen Hausaufgabenergebnissen machen und kann die auch verwenden in der Benotung, aber er sollte sie nicht sozusagen an die Tafel schreiben oder dem Schüler öffentlich mitteilen, damit er damit prahlt oder möglicherweise von den Kolleginnen und von den Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt wird oder wie?
Ganz genau. Der Lehrer weiß dann, wenn er die Hausaufgaben, er muss sie ja erstmal einsammeln, um sie zu benoten. Mhm. Also kann er sie auch einsammeln, um sie zu bewerten, um beispielsweise in eine Excel-Datei Tabellenkalkulation einzugeben, meinetwegen auch mit diesen Noten, damit er sich einigermaßen wohlfühlt, der Lehrer meine ich jetzt, ja, dass er sieht, aha, dieser eine Schüler hat eine Schwäche, kann da auch ein bisschen mehr dazu schreiben und rechtzeitig die Eltern eventuell kontaktieren. Und dann auch merken, warum gibt es Schwächen in der Hausaufgabe, die vielleicht sogar unterschiedlich sind zur Leistung in der Schule. Wichtig ist ja wirklich die Leistung in der Schule, die aber nicht allein das Leben später bestimmen wird, muss man auch sagen.
Ja, vielen Dank, Norbert Seibt aus Wismar. Fragen wir gleich mal Simone Oldenburg aus Ihrem Bundesland, die Vorsitzende und Bildungsexpertin der Linksfraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Wäre das eine Möglichkeit, wo Sie sagen, damit können wir uns anfreunden?
Naja, wir können uns insgesamt ja damit anfreunden, dass Hausaufgaben unwahrscheinlich wichtig sind. Und natürlich kann auch der Lehrer sich ein Bild machen, um natürlich auf die individuellen Besonderheiten der Kinder und Eigenschaften eingehen zu können und auch hier unterstützend tätig zu sein. Das ist ganz wichtig. Deswegen sollte man die Hausaufgaben wirklich auch anfertigen, man sollte sie begleiten. Schüler müssen wissen, dass Hausaufgaben Voraussetzungen sind, um auch im Schulalltag gut bestehen zu können. Und der Lehrer sollte wirklich die Möglichkeit nutzen, in diese Hausaufgaben hineinzugucken und auch den Schüler an die Hand zu nehmen und auch die Eltern, um zu sagen, wo sind hier noch Lücken, was kann noch besser gemacht werden.
Das hört sich natürlich sehr umfassend an. Josef Kraus als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Sind Lehrer dazu überhaupt in der Lage, haben die überhaupt die Zeit dazu, sich so individuell mit jedem einzelnen Schüler auseinanderzusetzen?
Nein, das haben sie natürlich nicht. Sie können es aber natürlich punktuell machen. Also wenn ich jetzt mal einen Deutsch- und Englischlehrer habe oder einen Deutsch- und Geschichtslehrer habe, der unterrichtet pro Woche 200, 240 verschiedene Schüler, da kann der natürlich nicht jede Hausaufgabe überwachen. Darum findet Hausaufgabenüberwachung und Hausaufgabenkontrolle und Hausaufgabendiagnose ja üblicherweise punktuell statt. Aber gut, es werden Aufsätze in der ganzen Klasse korrigiert. Und das will ich jetzt nochmal deutlich machen mit meiner Aussage, Hausaufgaben sind ein wichtiges Diagnostikum. Wenn denn ein Mathematiklehrer sieht, eine bestimmte Dreisatzaufgabe, Geometrieaufgabe und so weiter, haben von meinen 25 Schülern 7 oder 8 nicht richtig gelöst, dann weiß ich, oho, jetzt muss ich nochmal eine Übungsschleife machen. Jetzt muss ich nochmal eine Erklärung machen. Das ist enorm wichtig, diagnostisch wichtig, um letztendlich auch eine Konsequenz daraus ziehen zu müssen. Voraussetzung natürlich, dass die Hausaufgaben vernünftig gestellt sind, dass es kein neuer Stoff ist, sondern einübender Stoff ist und natürlich Voraussetzung, aber das merken dann Lehrer schon, wenn da jemand mithilft, ja, dass die Aufgabe nicht von einer ehrgeizigen Mama oder von einem ehrgeizigen Papa erledigt wurde.
Das hört sich ja sehr einfühlsam an, was Sie gerade geschildert haben, dass der Lehrer also sich dann zunächst mal selber oder zumindest die Vermittlung seines Lehrstoffes in Frage stellt. Ist es nicht häufiger eher so, dass die Lehrer sagen, okay, Hausaufgaben nicht so gut gemacht, das bleibt dann beim Schüler hängen oder bei der Schülerin?
Ja, natürlich, es gibt solche und solche Lehrer und nicht alle 800.000 Lehrer in Deutschland sind Helden und Heilige, ja, okay. Aber Hausaufgaben sollte ein Lehrer schon auch als Rückspiegelung seines eigenen Unterrichts sehen.
Am Telefon zum heutigen Thema. Faire Bildungschancen, sind Hausaufgaben ein Problem? Nadine Kleinen aus Recklinghausen, guten Abend.
Ja, guten Abend. Eins vorweg wollte ich nochmal sagen, mit der Benotung der Hausaufgaben. Sollten Hausaufgaben benotet werden? Ich sag mal, nicht einzeln, also nicht jede Hausaufgabe sollte benotet werden, sondern was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn das in die mündliche Note einfließt. Das war ja, glaube ich, schon immer so. Aber es wird jetzt nicht jede einzelne Hausaufgabe benoten. Das will ich nicht machen. Mhm. Hausaufgaben sind natürlich wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch gut, weil man da schulübergreifend lernt. Also nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. So, ich habe auch Hausaufgaben gehabt, bin ich schon gestorben. Und zum Beispiel Vokabeln lernen. Mhm. Dann wurden die Vokabeln gelernt und wurden, ja gut, ein Vokabeltest, da wurden die ja natürlich abgefragt und benotet. Oder, was weiß ich, eine Mathe-Hausaufgabe. Aber es wurde ja nicht jede Hausaufgabe direkt in dem Sinne als schriftliche Benotung benotet, so wie eine Mathe-Arbeit. Das war ja wieder was anderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hausaufgaben sind wichtig, klar, weil man dadurch lernt. Und vor allem ist es auch wichtig, dass die Eltern ja bei den Hausaufgaben helfen, nicht die Hausaufgaben machen oder nicht zu verhelfen, aber doch schon so ja, Lösungswege aufzeigen zum Beispiel. Oft ist das so, dass die Eltern auch einfach nur Lösungswege aufzeigen müssen und sagen so, überleg mal so, wie hast du das denn gemacht? Ach ja, so und so, und dann macht man das und dann kann man das auch. Und daher muss ich sagen, wenn eine Hausaufgabe wirklich einzeln benotet werden sollte, dann wirklich nur als mündliche Note.
Aber das, was Sie gerade geschildert haben, das spricht ja im Grunde gegen Hausaufgaben, weil Sie gesagt haben, also wenn Eltern sozusagen kritisch nachfragen und dem Kind so ein bisschen auf den richtigen Pfad helfen, dann können das einige Eltern besser und andere weniger. Oder? Habe ich das falsch verstanden?
Ja, die sollen ja die Hausaufgaben nicht übernehmen. Die sollen ja nur halt, wenn ein Kind halt wirklich das
Schwierigkeiten
hat und das nicht schafft, Anregungen geben, danke schön. Ja, das meinte ich doch. Anregungen geben. Nicht die Hausaufgaben für die Kinder machen. Das gibt es ja auch, aber das ist total verkehrt. Anregungen geben auf jeden Fall, dass die Kinder dann da irgendwie auf den Weg dann kommen und das dann lösen. Und die können es, das weiß ich. So, und dann in der Schule halt als Hauptbenotung weiterhin die Arbeiten und die Tests und die Hausaufgaben immer als mündliche Note, nicht als schriftliche Note. Das soll weiterhin, also das soll auch so bleiben, meiner Meinung nach.
Okay, vielen Dank nach Recklinghausen zu Nadine Kleinen. Robert Schmidt aus Göttingen, guten Abend.
Guten Abend, können Sie mich gut hören?
Ja, wir hören Sie gut.
Gut, was ich zu sagen möchte, ein ganz kurzes Statement. Zu meiner Zeit, da gab es noch die Teilzeitschule bis 13 Uhr und da war es dann sinnvoll, dass die Lehrer Hausaufgaben aufgegeben haben. Aber ich weiß nicht, wie es bei der Vollzeitschule bis 16 Uhr ist, ob es da noch sinnvoll ist, den Kindern Hausaufgaben zu geben. Mhm. Und das andere Problem bei den Hausaufgaben ist auch, wie gut können sich die Kinder das Wissen anlernen? Wenn man Hausaufgaben aufgibt, dann werden die Lehrer dafür sorgen, dass den Kindern zeigen, wie man Wissen aufnimmt und verarbeiten kann. Das war mein Statement für heute.
Okay, ja, vielen Dank nach Göttingen, Robert Schmidt. Wir haben auch noch eine Menge E-Mails bekommen. Elisabeth Busch zum Beispiel aus Weihe. Sie ist auch Lehrerin oder war Lehrerin. Ich habe das nicht so richtig rauslesen können. Sie schreibt zumindest, häufig haben nicht alle den Stoff verstanden, der im Unterricht behandelt wurde. Dann werden noch Hausaufgaben aufgegeben, die von zahlreichen Schülern falsch oder nur mit Hilfe bearbeitet werden. Die Kontrolle durch die Schule erfolgt bei Hausaufgaben aus ihrer Erfahrung zumindest eher selten. Es wird aber davon ausgegangen, dass dieser Stoff durchgenommen wurde, also darf er bei der nächsten Arbeit auch abgefragt werden. Das ist absoluter Unsinn. Es sollte nur Stoff in Arbeiten abgefragt werden, den die Lehrpersonen mit Kontrollen im Unterricht auch erarbeitet haben. Am besten ist es, wenn Hausaufgaben nur der Fertigstellung von Bekanntem oder der Vorbereitung des kommenden Unterrichtes dienen. Das sind Erfahrungen von Elisabeth Busch aus Weihe. Frau Gelange aus Verden schreibt, mein Vorschlag wäre, dass nach der Schule zum Beispiel eine Stunde zur gemeinsamen Hausaufgabenzeit für alle Schüler zur Verfügung stehen sollte. Während dieser Zeiten können die Schüler, die einen Bereich besser verstanden haben, den anderen helfen. Soweit ich weiß, hat sich dieses Modell schon in Grundschulen bewährt. Und Jan Hermann schreibt, er kommt aus Ostfriesland, eine gute Ganztagsschule kann den Kindern, die engagierte Elternhäuser nicht erleben, zum Teil ausgleichen. Gut bedeutet aber tatsächlich, dass die Kinder nicht 3 Jahre lang Topflappen häkeln, sondern eine gewisse Vielfalt erleben. Kai Marz, Direktor der Abteilung Struktur und Steuerung des Bildungswesens am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung Sind Ganztagsschulen, sind diese möglicherweise ergänzenden Stunden im Anschluss an einen 6-Stunden-Unterricht gemeinsam möglicherweise ein Zeichen für Bildungsgleichheit, weil dann die Schülerinnen und Schüler ja in der gleichen Umgebung, möglicherweise sogar sozial untereinander sich unterstützend arbeiten?
Das kann es sein. Und das war ja ein schönes Beispiel, eben, wenn der Ganztag eben sich nicht nur im Topflappenhäkeln erstreckt, sondern wenn halt wirklich auch Hausaufgaben gemacht werden, wenn möglicherweise auch kompensatorisch gefördert wird. Also Kinder, die bestimmte Probleme in verschiedenen Fächern haben, dann auch von den Angeboten im Ganztag profitieren können. Das muss dann auch nicht immer die Lehrkraft sein, die das macht. Das kann auch anderes Personal sein. Da gibt es durchaus einen Hebel, um Ungleichheiten abzubauen. Der wird aber in meiner Beobachtung in Deutschland bislang noch nicht hinreichend genutzt. Also wir haben viele Schulen, die als Ganztagsschulen gelten, in denen die Ganztagsangebote offenen Charakter haben und eben genau nicht diese kompensatorische Wirkung haben.
Sie kennen sich ja nun aus, auch auf dem internationalen Bildungswesen, im internationalen Bildungswesen. Wie sieht das denn eigentlich in anderen Ländern aus? Werden da noch Hausaufgaben gegeben oder gibt es da vielleicht sogar ganz andere Schulmodelle, wo die Schülerinnen und Schüler mehrheitlich länger zusammen sind, um dann eben auch, wenn sie rauskommen, tatsächlich Schule hinter sich lassen zu können?
Na, es gibt im internationalen Kontext schon andere Modelle. Also beispielsweise das Ganztagsschulmodell wird im internationalen Kontext durchaus anders gelebt, als das in Deutschland ist. Auch dass Unterricht stärker rhythmisiert wird, also über den Ganztag verteilt wird. Wenn wir jetzt Ganztagsschulen haben, und Herr Schmidt hatte das vorhin als Vollzeitschule bezeichnet, bis 16 Uhr heißt das ja nicht, dass bis 16 Uhr Unterricht stattfindet. Das wäre ja auch nicht gut für die Schüler, wenn die von 8 bis 16 Uhr Unterricht haben. Aber dass man unterschiedliche Phasen des Lernens, des Unterrichts mit anderen Phasen, Bewegungsphasen etc. noch besser mit, verbindet, da liegt ein Potenzial und da kann man auch Hausaufgaben integrieren. Zweiter Punkt, wo man durchaus Unterschiede finden kann, in der Art und Weise, wie Hausaufgaben vergeben werden. Also das, was gerade auch gesagt wurde, ich glaube, da ist Einigkeit drüber. In Hausaufgaben darf kein neuer Stoff vermittelt werden. Hausaufgaben müssen klar instruiert sein. Die Schülerinnen und Schüler müssen wissen, was sie tun und warum sie es tun. Es muss also den Unterricht ergänzen. Und im Idealfall wäre es dann natürlich so, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler dieselben Hausaufgaben kriegen, sondern dass die Hausaufgaben adaptiv ausgerichtet werden auf die Bedürfnisse, den Kenntnisstand der einzelnen Kinder. Also wenn man den individualisierten Unterricht ernst nimmt, dann sollte man auch die Hausaufgaben ernst nehmen und hier nicht eine Aufgabe für alle Schülerinnen und Schüler wählen.
Nun haben wir ja gerade vorhin von Herrn Kraus als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes gehört, dass das natürlich eine unheimliche Arbeit ist, dass das sehr viel umfassende Betreuung auch der Schülerinnen und Schüler von Seiten der Lehrer praktisch voraussetzt. Woran scheitert das in Deutschland? Haben wir zu wenig Geld in der Bildung? Haben wir eben zu wenig Menschen, die sich darum kümmern? Ist das Bildungssystem nicht austariert genug?
Es muss ja keine Totalkontrolle sein. Es muss keine Totalkontrolle sein und man sollte auch die Möglichkeiten der Ganztagsschule nicht überbewerten. Herr Maas, Sie kennen ja selbst die nicht gerade berauschenden Ergebnisse der Steg-Studie, wo bestätigt wurde, dass die Ganztagsschule in puncto Leistungssteigerung eigentlich keinen Vorteil gebracht hat, auch in puncto sozialem Ausgleich nur minimale Vorzüge gebracht hat. Im Übrigen es wäre natürlich dann auch eine Möglichkeit der besseren Individualisierung, das ist richtig, aber ich glaube, der einfachere Ansatz wäre, dass Lehrer in gewissem Umfang auch differenzieren bei der Hausaufgabenstellung. Und bei der Hausaufgabenstellung ist mir noch eines wichtig, weil gerade auch die Elternschaft und ihr Part mit angesprochen wurde. Eltern sollen nicht mithelfen. Eltern sollen dafür sorgen, dass die Hausaufgaben erledigt werden, sollen aber ansonsten die Hausaufgaben eigenverantwortlich machen lassen. Und wenn sie nicht gemacht werden, dann soll eine Schülerin, ein Schüler am nächsten Tag sich dafür auch vor der Lehrkraft rechtfertigen. Das hat mit Erziehung auch zur Eigenverantwortung, zur Selbstständigkeit etwas zu tun.
Trotzdem nochmal die Frage an Professor Marz. Wenn wir jetzt tatsächlich von jedem Lehrer erwarten, er weiß also den Schüler einzuschätzen und sagt, ich gebe da die Hausaufgabe in der und der Größenordnung auf, da gebe ich sie in der und der Größenordnung auf, das erfordert ja viel Zeit, das erfordert ja auch viel Beobachtung, viel Einfühlungsvermögen. Können das Lehrer leisten, können das Lehrer in unserem Bildungssystem überhaupt leisten oder ist das ein frommer Wunsch, der aber in der Realität scheitert?
Unter den jetzigen Voraussetzungen wird das sicherlich schwer zu leisten sein, dass man voll individualisierten Unterricht abdeckt und dann auch noch die Aufgaben, die neben dem eigentlichen Unterricht stattzufinden haben, auch noch voll individualisiert haben möchte. Das wird nicht funktionieren. Da müsste man sicherlich doch etwas investieren, auch wenn der Ruf nach mehr Geld für Bildung etwas einfach ist. Aber ich denke, man hätte gute Ideen und Konzepte, wie man damit umgehen kann, wenn man denn wirklich ein chancengerechtes, ein faires Bildungssystem haben will. Und ich würde das, was ich eingangs gesagt habe, noch mal betonen. Ich glaube, dass die Frage Hausaufgaben ja oder nein, Hausaufgabenbewertung ja oder nein, nicht der entscheidende Hebel, nicht der entscheidende Schlüssel ist, um ein chancengerechtes Bildungssystem herzustellen. Weil alles, was wir wissen, ist, dass der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Benotung zwar statistisch nachweisbar ist, aber vergleichsweise gering und eigentlich nur von minimaler praktischer Bedeutsamkeit. Das heißt, wir haben andere Probleme, wo Ungleichheiten entstehen. An Übergängen beispielsweise durch das Entscheidungsverhalten und noch viel stärker durch Kompetenzunterschiede in Abhängigkeit der sozialen Herkunft, die unter anderem dadurch zustande kommen, dass Kinder in Abhängigkeit der sozialen Herkunft zu Hause unterschiedlich gefördert werden, unterschiedliche Entwicklungschancen haben. Und da sollte man ansetzen mit einer möglichen frühzeitigen Förderung, um Entwicklungsdefizite zu diagnostizieren und daran anschließend individuelle Förderung zu knüpfen.
Aber wie kommen wir an diese Kinder ran?
Naja, wir kommen an diese Kinder schon ran, wenn wir selbst im Vorschulbereich ja entsprechende Untersuchungen haben, in denen man Entwicklungsrückstände diagnostizieren kann. Wir haben am Beginn der Schulzeit die Möglichkeiten, Kinder zu begleiten. Ich beobachte, dass wir so eine gewisse Distanz zum Wort Diagnose haben und wir verbinden damit immer eine Zuweisungsdiagnostik. Kinder werden diagnostiziert und dann in irgendwelche Bildungseinrichtungen selektiert. Darum geht es nicht. Es geht darum, eine Diagnostik zu machen, um daraus individuelle Entwicklungspläne zu entwickeln und eine Lernverlaufsdiagnostik aufzusetzen. Und die scheint mir dann erfolgsversprechend zu sein. Auch das wird mit den jetzigen Ressourcen, die im Bildungssystem stecken, sicherlich nur schwer umsetzbar zu sein.
Simone Oldenburg als Vorsitzende und Bildungsexpertin Linksfraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Sie natürlich die Frage, Sie haben das jetzt mit den Benotungen der Hausaufgaben so eine Art Fass aufgemacht, über das wir ja heute auch diskutieren wollen. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht sozusagen eine faire Bildungschance oder die fairen Bildungschancen im deutschen Bildungswesen aus?
Naja, fair ist unser Bildungswesen nicht, weil es eben nicht genug individualisierend ist, weil nicht auf die einzelnen Kinder genug eingegangen werden kann. Das, was unserem Bildungswesen fehlt, ist Zeit. Und zwar Zeit für den Unterricht. Wir haben zu wenig Zeit, um Wissen zu vermitteln und zu wenig Zeit, um das in der Schule dann auch zu üben und zu festigen. Und deswegen kommt es ja überhaupt dazu, dass wir einen Teil der Aufgaben, die die Schule zu erledigen hätte, auf die Eltern übertragen. Wir brauchen also für den Unterricht mehr Zeit, um das neu erworbene Wissen dann auch gemeinsam mit dem Lehrer und mit allen Schülerinnen und Schülern zu üben und zu festigen. Und dann sind Hausaufgaben sozusagen nur noch das Sahnehäubchen, aber wir kommen dann aus der Bredouille heraus, dass sie nicht mehr für eine Wissensvermittlung genutzt werden, was derzeit wirklich oft üblich ist und was dann wieder dazu führt, dass unterschiedliche Lernvoraussetzungen manifestiert werden, anstatt zu versuchen, diese unterschiedlichen Voraussetzungen einander etwas anzugleichen, aber natürlich nicht gleich zu machen.
Wir wollen heute mit Ihnen in der Redezeit über faire Bildungschancen diskutieren und fragen, sind Hausaufgaben ein Problem? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, kostenlos über 08000 44 1777, rufen Sie uns gerne an. 08000 44 1777, unser Thema heute, faire Bildungschancen. Sie können uns allerdings auch Mails schicken, das hat Michael Schmidt gemacht, der schreibt, dem vorgebrachten Argument, dass Eltern den Kindern aufgrund mangelnder Vorbildung nicht bei den Hausaufgaben helfen können, kann ich kaum folgen. Sehr viele Menschen in Deutschland besitzen Smartphones mit Internetzugang. Im Internet sind diese diversen Bildungsplattformen auch kostenlos zugänglich. Die heißen Mathe Planet, Chemgapedia, Wikipedia, ist klar, um nur einige zu nennen. Mit Hilfe dieser können sich die meisten Eltern auf den Bildungsstand bringen, der sie befähigt, den Kindern doch zu helfen. Das ist mühsam, aber das lohnt sich. Aber vielleicht will das der ein oder andere Vater, die ein oder andere Mutter ja auch gar nicht machen. Meinungen am Telefon, Horst Krumpen aus Wismar, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich bin nicht ganz in dem Thema Hausaufgaben stecken geblieben, weil ich sage, wenn es um die Frage geht von Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit, dann komme ich aus einer Familie mit 5 Kindern. Meine Eltern waren Arbeiter. Da war keine Diskussion, auf welche Schule ich gehe. Ich habe mein Abitur über den 2. Bildungsweg gemacht. Wo ist denn hier die Chancengerechtigkeit? Wo ist denn die Voraussetzung, die für alle Kinder gleich sein soll? Ich habe 4 Geschwister. Wenn ich zu Hause war, dann hatte ich nicht die angenehmen Lernsituationen, dass ich alleine möglicherweise auch noch mit dem Computer zu Hause arbeiten konnte, sondern ich musste mir das Zimmer mit mehreren Geschwistern teilen. Sind das die Voraussetzungen, von denen der eine Experte eben sagte, man könne eben nicht davon ausgehen, dass alle gleich sind? Ist es nicht die Aufgabe des Systems, dafür zu sorgen, dass alle Kinder nach ihren Möglichkeiten gefördert und gefordert werden?
Ja, ich glaube, die Forderung hat Professor Marz durchaus auch aufgestellt. Aber er sagt natürlich, dass die Umgebung, so habe ich Sie richtig verstanden, Professor Marz, dass die Umgebung nicht so einen wichtigen Einfluss auf den Erfolg der Hausaufgaben hat. Und auch auf den Erfolg des schülerischen Lebens oder des schulischen Lebens.
Naja, auf den Erfolg des Schülers möglicherweise schon. Und ich würde das auch sagen, ne? Das ist das Entscheidende, dass die Kinder individuell gefördert werden, gemessen an den Voraussetzungen, die sie mitbringen. Und die sind unterschiedlich und demzufolge müssen Kinder unterschiedlich gefördert werden. Und Frau Oldenburg hatte das ja auch gerade auch festgestellt. Unser Bildungssystem ist nicht fair, weil wir zu wenig individualisierende Elemente im System haben. Dem würde ich zustimmen. Das würde für mich aber im Umkehrschluss bedeuten, Entschuldigung, dass wenn wir wirklich diesen Anspruch der bestmöglichen individuellen Förderung aller Kinder in der Bildungspraxis umsetzen können, dass das für unser Verständnis von sozialer Ungleichheit und Bildungsgerechtigkeit möglicherweise genau in die andere Richtung geht, dass sich nämlich nach den Maßen, die wir betrachten, wenn wir von Ungleichheit sprechen, die Bildungsungleichheit sogar noch größer werden würde und nicht kleiner.
Josef Krauss, nochmal als Vertreter des Lehrerverbandes. Welche Erfahrungen machen Sie denn oder Ihre Kolleginnen und Kollegen? Merken die denn auch, dass zum Beispiel ein Schüler, der durchaus begabt ist, in einem sozialen, schwierigen Umfeld große Probleme hat, sozusagen seine Hausaufgaben, nicht nur seine Hausaufgaben zu machen, sondern sich auch auf Arbeiten vorzubereiten und Ähnliches? Und derjenige, der zum Beispiel zu Hause in einem 20 Quadratmeter Jugendzimmer sitzt, wo dann der Papa abends nochmal kommt und sagt, soll ich mit dir nochmal ein bisschen Mathe üben, hat der dann nicht doch bessere Chancen als der andere?
Also Vorsicht jetzt mit solchen Schwarz-Weiß-Malereien.
Der, ja, wir wollen es mal ein bisschen polarisieren.
Ja, ja, okay. Der Anrufer von gerade eben, der hat ja bewiesen, wie fair unser Bildungssystem ist und wie durchlässig es ist. Wir sollten mal nicht immer nur davon ausgehen, in welche Schulform gehen 10- oder 11-Jährige, sondern wir sollten einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass 45-48% der jungen Leute, die in Deutschland eine Studierberechtigung erwerben, unabhängig von der sozialen und familiären Herkunft, kein Gymnasium besucht haben, aber Studierberechtigung haben. Der Anrufer gerade eben hat das ja gesagt, auf dem 2. Bildungsweg. Ja, wir haben schon auch ein sozial sehr durchlässiges Bildungssystem. Allerdings muss man unterscheiden zwischen horizontaler Durchlässigkeit und vertikaler Durchlässigkeit. Und in puncto vertikaler Durchlässigkeit stehen wir gar nicht so schlecht da. Nun, vielleicht nochmal, was die unterschiedliche soziale, familiäre Herkunft betrifft. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht so tun, als sollten jetzt alle Ansprüche runtergezogen werden, um den Kindern aus vermeintlich bildungsfernen Schichten gerecht zu werden. Das hätte nämlich zur Folge, dass man diese Kinder auf der Ebene niedrigerer Ansprüche in ihren Herkunftsmilieus festklopft. Und die Eltern, also angenommen, sie ziehen jetzt die Leistungsansprüche runter, schaffen die Hausaufgaben ab. Die Eltern aus bildungsnahen Elternhäusern werden trotzdem für ihre Kinder etwas tun, aber die anderen gehen noch mehr leer aus.
Ja, aber wenn man jetzt diejenigen, die sozusagen in einem sozial etwas kritischeren Umfeld groß werden, zum Beispiel unser Hörer aus Wismar, Herr Krumm gerade eben, wenn man dem rechtzeitig zum Beispiel die Chance gegeben hätte, auch in einer etwas anderen Umgebung zu lernen oder vielleicht in der Schule direkt zu lernen, vielleicht in einer Ganztagsschule oder vielleicht in einer 7. Stunde, wo er gleichzeitig von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern ein Stück weit unterstützt wurde, dann hätte er vielleicht nicht den 2. Bildungsweg benötigen müssen, dann hätte er gleich den 1. Bildungsweg mit dem Abitur abschließen können.
Ja gut,
aber
was ist so schlimm am 2. Bildungsweg? Ich habe übrigens...
Er verliert Zeit, nicht?
Aber er gewinnt an Reife. Ich habe selbst in meiner Schule, die ich geleitet habe, einige Studienräte gehabt, die nicht den regulären Weg übers Gymnasium gemacht haben, die mittlere Reife gemacht haben, eine Berufsausbildung gemacht haben, dann über Fachoberschule, Berufsoberschule die Studierberechtigung erworben haben und Gymnasiallehrer geworden sind. Das sind gestandene Persönlichkeiten. Da sollte man jetzt nicht mit Faktor Zeit argumentieren. Da gebe ich übrigens auch der Frau Oldenburg weg recht. Wir brauchen wirklich Zeit für die jungen Leute. Das, was insbesondere in Westdeutschland gemacht wurde, die Verkürzung des Gymnasiums, war ein marginaler, sondern ein Riesenfehler. Mhm. Den Unterrichtsausfall, den wir haben in Deutschland, ehrlich mal gerechnet, immer noch in der Größenordnung 5, 6, 7%. Ja, da fehlt es an Differenzierungsmöglichkeiten, an Fördermöglichkeiten. Das ist auch ein Faktor, der letztendlich soziale Klüfte vertiefen lässt. Wenn wir Unterrichtsausfall haben, der wird in bestimmten Familien, bildungsnahen Familien, kompensiert. Aber die Leidtragenden sind die, denen die Übungsmöglichkeiten in der Schule dadurch fehlen.
Hm. Sascha Bayer aus Delmenhorst, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Ihre Meinung?
Sehr interessantes Thema, mit dem ich mich seit über 10 Jahren ehrenamtlich beschäftige, muss ich mal eben am Rande sagen. Ich bin der Meinung, dass Hausaufgaben überhaupt keinen Sinn ergeben, egal ob benotet oder unbenotet. Weil ich das ähnlich sehe, ich sag mal, wie im Arbeitsleben, wenn man Feierabend hat, soll man den Kindern einfach auch die Möglichkeit geben, sich privat zu entfalten, ob es das Hobby ist oder wie auch immer. Und ich bin der Meinung, der Ansatz ist ja die letzte Viertelstunde schon da, dass das Schulsystem einfach geändert werden muss. Es muss im Unterricht vermittelt werden, Lernstoff zu erlernen und nicht mehr im Frontalunterricht, denen irgendwas beibringen zu wollen. Das gleiche Tempo für alle, es muss differenziert werden und das geht meines Erachtens nur über Freiunterricht, über Selbsterarbeiten von Aufgaben im Unterricht und dafür sind die Klassen zu groß und die Lehrerstunden einfach zu gering, die investiert werden. Wir haben also ein Riesenproblem meines Erachtens im Schulsystem und nicht, ob Hausaufgaben benotet oder nicht benotet werden müssen.
Ja, vielen Dank, Herr Bayer nach Delmenhorst. Sie haben sozusagen die gleiche Meinung wie Manfred Hansen aus Geestland. Der hat eine persönliche Frage per E-Mail geschickt und zwar an Kai Marz. Er schreibt, wie erklären Sie, dass es nach 70 Jahren intensiver Forschung an vielen Hochschulen nicht möglich ist, ein Schulsystem zu entwickeln, das in 16 Bundesländern für eine längere Zeit tragfähig ist? Bevor man zum Beispiel über ein Zentralabitur nachdenkt, sollte man doch erst einmal über eine gemeinsame Ausgangssituation bei den Lehr- und Lernmöglichkeiten nachdenken. Dann hätten wir auch nicht die ständigen Einflussnahmen durch die Politik, die wir leider nach jeder Landtagswahl erleben. Ein wirklich schlimmes Beispiel dafür, das hat ja auch Josef Kraus gerade genannt, das G8, G9. Insofern glaube ich auch, dass eine grundlegende Diskussion wichtiger wäre, als über Hausaufgaben zu diskutieren. Ich denke, das Thema haben wir auch erkannt, dass die Hausaufgaben nicht das Wichtigste sind. Aber woran hakt das immer wieder bei uns, Kai Marz, dass wir eben so ein Bildungssystem nicht hinkriegen, dass wir so vereinheitlichen können, wo wir auch sagen können, es gibt da diese Unterschiede zwischen den Bundesländern nicht mehr. Da gibt es ja auch qualitativ nach wie vor Abstufungen.
Naja gut, die Antwort liegt meines Erachtens schon in der Frage selbst. Also weder die Wissenschaft noch die Bildungspraxis ist für die Ausgestaltung oder für die formale Ausgestaltung des Systems zwar zuständig, aber nicht verantwortlich letztendlich. Das ist Aufgabe der Politik und im Bildungsbereich der Länderpolitik. Und die Länderhoheit wird hier groß geschrieben, sodass es da auch großes Beharrungsvermögen in einigen Ländern gibt. Das Beispiel G8, G9 macht das ja sehr deutlich. Ich teile im Übrigen den gerade formulierten Gedanken nicht, dass das G8 zu größerer sozialer Ungleichheit führt, weil Lernzeit führt. Das Argument kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben beispielsweise ja bei uns in der Republik einige Länder, die seit über 20 Jahren nur ein G8 haben und die Ungleichheitsmaße sind dort nicht höher als in den anderen Ländern. Im internationalen Kontext ist das 12-jährige Abitur eher der Standard und im internationalen Vergleich haben wir in Deutschland vergleichsweise hohe soziale Ungleichheiten. Also das kann es allein nicht sein. Das scheint mir eher eine Scheindiskussion zu sein. Was wir aber sehen im System ist, dass es durchaus Bewegung gibt in der Strukturveränderung. Wir können in den letzten 15 Jahren in allen 16 Ländern eine Tendenz sehen einer Verschlankung des Sekundarschulsystems hin zu einem Zwei-Säulen-Modell neben der Förderschule. Und das wird eine Struktur sein, die als Rahmung meines Erachtens zukunftsfähig ist, die aber nicht hinreichend ist für gelingende Bildungsprozesse und für den Abbau von Ungleichheiten. Da muss man dann in der Tat an den Unterricht, an die Prozesse. Das Stichwort Frontalunterricht ist auch gerade gefallen. Da gibt es durchaus ambivalente Forschungsbefunde. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass gerade leistungsschwächere Kinder von Frontalunterricht viel mehr profitieren als von offenem Unterricht, weil in offenen Lerngruppen, in Gruppenarbeiten dann eher doch die leistungsstärkeren Schüler die tonangebenden Schüler sind und die leistungsschwächeren sich zurückziehen. Also das ist nicht so einfach schwarz und weiß, dass man sagt, wenn wir jetzt alles öffnen und wir schaffen den Frontalunterricht ab, dann erreichen wir alles. Das ist durchaus komplexer.
Also wir müssen durchaus sehr viel differenzierter rangehen an das Bildungswesen, um auch diese individuelle Förderung, die sinnvolle individuelle Förderung sicherzustellen. Aber wir wollen noch mal fragen an Simone Oldenburg, der Vorsitzenden und Bildungsexperten der Linksfraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben ja gerade mal darüber diskutiert, ob es Sinn machen würde, sozusagen ein einheitliches Bildungssystem für Deutschland zu entwickeln und das dann auch verlässlich zu etablieren. Würden Sie als Landtagspolitiker und Landespolitikerin sagen, kann man darüber nachdenken oder möchten Sie es gerne in Ihren Händen behalten?
Ich denke, da müssen wir drüber nachdenken, und obwohl es niemand gerne abgeben möchte, weil ja die Länder eine sehr geringe Kompetenz überhaupt noch haben und Bildung ist eben das, was noch Ländersache ist. Nichtsdestotrotz ist unser Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland mit 16 verschiedenen Bildungssystemen, mit Systemen, die nicht mal innerhalb eines Landes vergleichbar sind. Also in Mecklenburg-Vorpommern kann ich nicht umziehen von Klütz nach Dassow, das sind 15 Kilometer, ohne dass ich Sorgen habe mit der nächsten Schule für mein Kind. Also hier ist nichts vergleichbar, nicht mal innerhalb eines Bildungswesens. Deswegen sage ich, haben wir ein Bildungssystem in der Bundesrepublik aus dem Zeitalter der Postkutschen. Und da müssen wir raus. Wir brauchen einheitliche, wenigstens im ersten Schritt einheitliche Eckpunkte, einheitliche Regelungen, die dann vielleicht auf Länderebene ausgestaltet werden können. Das sage ich aber auch vorrangig als Mutter und als Lehrerin.
Also, ja, wenn ich nochmal nachfragen darf.
Ja? Die Prognose ist eine andere, Herr Kraus. Ja. In dem Moment, wo wir in Deutschland etwas in puncto System, in puncto Abituraufgaben und so weiter mehr vereinheitlichen, zentralisieren, finden wir uns wieder auf der Ebene des Kompromisses, des Kompromisses, des Kompromisses. Es werden sich nämlich die bislang schwächeren Bundesländer nicht nach den Stärkeren orientieren, sondern die Stärkeren werden sich nach unten orientieren. Also ich bin für Föderalismus, allerdings nicht für einen Föderalismus, wie wir ihn im Moment praktizieren. Ich bin nicht nur Bayer. Ja. Ich fühle mich schon irgendwo in der Meinungsbildung auch verantwortlich für alle 16 Bundesländer.
Nein, schon klar.
Ich möchte einen Föderalismus nicht, wie wir ihn im Moment praktizieren, dass alle 16 Kultusminister sich dann auf dem untersten Anspruchsniveau einigen, sondern ich möchte, das ist jetzt ein komplizierter Begriff, einen kompetitiven Föderalismus, einen Wettbewerbsföderalismus, der aber dann auch so ausgeht, dass sich die schwächeren Länder, ich will jetzt keine Namen nennen, an denen orientieren, die halt besser dastehen. Ja, denn nur dann kommen wir voran. Wettbewerb belebt das Geschäft. Wenn alles in Berlin entschieden würde, Abituraufgaben, Aufgaben für mittlere Reife und so weiter, ja, dann finden wir uns irgendwann bei PISA im hinteren Viertel wieder.
Ich glaube ja auch nicht, dass man Schalter direkt umstellen muss, aber dass man mal darüber nachdenkt, wie man sozusagen ein einheitlicheres System entwickeln kann, das scheint mir doch nach dem, was wir heute gehört haben, durchaus ein Ansatz, den man verfolgen könnte.
Also ich möchte zum Beispiel natürlich mehr Einheitlichkeit, sprich Gerechtigkeit bei den Schulabschlussprüfungen. Mhm. Aber da sind wir weit, weit davon weg. Es wird zwar jetzt von den 16 Kultusministern ein Aufgabenpool entwickelt, aber dieser Aufgabenpool deckt nur etwa 3-5% eines Abiturzeugnisses ab. Also es ist Schaufensterpolitik, was da bislang stattfindet. Also da müssen wir wirklich ran. Und ich habe das vor kurzem mal gesagt und ein bisschen Haue dafür auch gekriegt. Es muss innerhalb der Kultusministerkonferenz dann auch mal den einen oder anderen Minister geben, der sagt, wenn ihr in den nächsten 3 Jahren nicht bereit seid, in bestimmten Bundesländern das Niveau anzuheben, dann stellen wir die Anerkennung eurer Abiturzeugnisse oder eurer mittleren Reifezeugnisse in unserem Land zur Disposition. Dann kommt Leben in die Bude.
Ja, da scheinen ja schon die nächsten Diskussionen programmiert zu sein. David Dietsch aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Schön, dass Sie auch den kompetitiven Föderalismus angesprochen haben. Ich möchte mich gar nicht so sehr wiederholen, weil die Vorredner sehr viel gesagt haben. Sie haben aber selber festgestellt, dass die Hausaufgaben anscheinend nicht das Problem sind. Nur hierzu, Sie schaffen einen weiteren Indikator in einem System, was so nicht funktioniert. Für mich persönlich, ich habe alle Schulformen durch und bin seit letzter Woche Akademiker. Dementsprechend kann ich so ein bisschen was erzählen. Auf jeden Fall Sie brauchen in erster Linie kleinere Klassen, weil nur so können Sie eine Form von Individualität überhaupt in Ansätzen zumindest mal herstellen. Das nächste ist, wer entscheidet eigentlich, welches Kind auf die nächstführende Schule kommt? In manchen Bundesländern haben da Eltern einen viel zu großen Einfluss, sodass da Kinder auf der gymnasialen Stufe sind, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Und das nächste ist, wir rufen in der Bildungspolitik gerade eine Bildungsrepublik aus und setzen uns gar nicht damit auseinander, dass wir ja auf der einen Seite ja auch immer noch ein getrenntes Schulsystem haben, wo wir verschiedene Methoden unterrichten. Jetzt wollen wir aber klarstellen, dass wir einen Realschüler vielleicht irgendwann mal zum Studium führen sollen. Der hat sich aber in seiner ganzen Realschulzeit nie mit universitären Lehren oder sowas auseinandergesetzt, wie das andersweise ein Schüler von einer gymnasialen Oberstufe macht. Also da müsste man auch ansetzen. Und um nochmal zurückzukommen auf den kompetitiven Föderalismus, das wurde gerade angesprochen. Ich habe mich nur gefragt, wie soll man das erreichen, wenn man nicht mal ein Zentralabitur machen kann? Wie soll man dann überhaupt ein kompetitives System herstellen können? Vielleicht könnten Sie da nochmal das ausführen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich denke, Josef Krauss hat im Grunde schon Ähnliches gesagt. Es wird unheimlich schwierig, aber Professor Kai Marz als sozusagen Bildungswissenschaftler kann da vielleicht was zu sagen. Sehen Sie da irgendwelche Chancen, dass wir da zu einem einheitlicheren und den Kindern und Schülerinnen und Schülern entsprechenden System kommen, das allerdings dann natürlich auch gewisse Leistungsmerkmale setzt?
Also ein Beispiel wurde ja schon genannt, also Aufgabenpools für letztendlich schriftliche Prüfungen, das ist ein erster Schritt und das ist nicht der große Schritt, den man jetzt vielleicht erwartet, aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung und wir haben, auch das ist ja nun heute durch die Presse gegangen, Bildungsstandards durch Kompetenzorientierung, meines Erachtens ein richtiger Schritt, den man gehen kann, dass man definiert, welche Leistungen in welchen Bildungsgängen erwartet werden als Mindeststandards oder Regelstandards und die gelten in allen Bundesländern gleich. Also es gibt diese vergleichenden Elemente, ohne die 16 Bildungssysteme gleich zu machen. Sie gleichen sich an, möglicherweise eher unbewusst, in der äußeren Struktur, in der Struktur der Schulformen, der Schularten, die das Sekundarschulsystem anbietet. Was ich gerade schon gesagt habe, wir haben eine deutliche Tendenz in Richtung Zwei-Säulen-Modell, das Gymnasium und eine zweite Säule, die neben dem Gymnasium mehrere Bildungsgänge und damit mehrere Schulabschlüsse anbietet. Das heißt, wir haben da schon eine Tendenz, die in diese Richtung geht, ohne dass die Bildungssysteme gleich gemacht werden. Das Argument der kleineren Klassen, was gerade noch mal angesprochen wurde, das ist ein sehr gut nachvollziehbares Instrument, was man sich vorstellt, was auch funktioniert, wenn man Klassen von 27 auf 17 oder 10 Schüler reduziert. Das ist aber jenseits allem, was man sich vorstellen kann und finanzieren kann im Bildungssystem. Das, was man sich vorstellen kann, Klassen vielleicht um 2, 3 Schüler zu reduzieren, da zeigt uns die Forschung, dass die Schülerinnen und Schüler davon weniger profitieren. Das, was sich zeigt, dass es die Lehrkräfte leichter haben, Unterricht dann zu gestalten. Insofern würde ich daran nicht die großen Hoffnungen hängen, weil es nicht realistisch ist, die Klassen so weit zu reduzieren, dass man wirklich Gruppengrößen hat, die man sich, glaube ich, vorstellt, wenn man von klein.
Also ich wüsste eine Lösung, die auch einigermaßen finanzierbar ist und die im Sinne von Individualisierung eine Menge bringt. Die Lösung heißt, als Forderung an die Politik, gebt den Schulen eine Lehrerstundenausstattung von 110%. Von 110%. Ja, gut, das ist eine Kostenmehrung von 10%, aber das ist natürlich jetzt nicht eine Verkleinerung von Klassen um 30%, von 10%. Damit kann vermieden werden, dass Unterricht ausfällt, weil ich eine 10%ige Vertretungsreserve habe. Und damit kann erreicht werden, dass in den Zeiten, in denen unter der Lehrerschaft auch eben gerade keine Grippeepidemie ist oder 8 oder 10 Lehrer auf Skikurs sind oder Klassenfahrt sind oder sonst irgendwas, Förderkurse eingerichtet werden für diejenigen, die in Deutsch als Fremdsprache noch etwas Nachhilfe brauchen, für diejenigen, die Mathematik schwach sind, für diejenigen, die Latein oder Mathematik schwach sind. Also mein konkretes Beispiel, ja, die Schule, die ich geleitet habe, hat in der Woche 1300 Stunden unterrichtet. Hätte ich 130 Stunden mehr gehabt, ja, dann hätte ich sehr viel Segensreiches auch im Sinne von Individualisierung machen können. Okay. Das müsste doch in Gottes Namen finanzierbar sein.
Ja. Schauen wir mal.
Da würde ich gerne noch was zu sagen. Also
ganz kurz, weil wir noch eine Hörerin in der Leitung haben, die würde ich gerne noch hören, Frau Oldenburg. Ich wollte Ihnen sowieso das Schlusswort geben.
Schön.
Dann fragen wir jetzt erstmal Anna Herrmann aus Rendsburg, was ihre Meinung ist zum Thema.
Also ich kann in jeder Beziehung Herrn Kraus zustimmen, hundertprozentig eigentlich noch mehr. Genau das ist es. Herr Kraus ist erfahren, er hat Praxis, er hat wohl auch die Ausbildung, die man braucht. Also das ist ganz wichtig. Man kann Kinder fördern, aber auch die Lehrerausbildung muss stimmen. Wenn ich an meine Ausbildung denke, wir mussten grundsätzlich alle Fächer dazu, praktische und theoretische Pädagogik und oder Psychologie als Schwerpunkt setzen. Ich habe Psychologie und habe die Erfahrung gemacht, man kann auch im Unterricht differenziert fördern mit der entsprechenden Voraussetzung, sodass ich manchmal Klassen übernahm ohne Akademikerkinder und mir gesagt wurde, ach, Sie kriegen bestimmt keine Abiturienten oder nur ganz wenig. Und am Endeffekt hatte ich will mich jetzt nicht loben, genauso viel wie die Parallelklasse, die Akademikerkinder hatte. Dieses Einfühlungsvermögen, das zu beobachten und differenziert zu unterrichten innerhalb des Unterrichts. Wir haben sehr viel induktiv noch unterrichtet, das haben wir auch so gelernt. Und das macht Freude, das geht, aber man kann unglaublich fröhliche und wichtig ist, dass man Freude am Unterricht hat, dass die Kinder Freude haben, dass es gespannt ist. Daran liegt der ganze Erfolg nachher. Aber diese ganze Geschichte von wegen der Benachteiligung, wegen sozialer Verhältnisse, also ich selbst habe nicht mal einen Stuhl gehabt, auf dem ich richtig sitzen konnte und habe mein Abitur gemacht. Ich habe gearbeitet in irgendeiner Ecke. Also man kann vieles tun, es kommt auf den Geist der Eltern, des Elternhauses an.
Den müssen wir auch anregen, ja.
Ich kann also nur noch einmal wiederholen, Herr Kraus hat alles hervorragend dargestellt. Wichtig ist, dass in politischen Entscheidungen gute Fachleute eingesetzt werden. Das weiß ich auch von einem hervorragenden Verwandten in Kiel, der sagt, wir haben nicht viel zu sagen als Fachleute. Sehr oft haben die Politiker
das Wort. Ich muss Sie jetzt leider unterbrechen, weil unsere Sendung so gut wie zu Ende ist. Aber fand ich interessant, dass Sie das nochmal gestützt haben, was Herr Kraus gesagt hat. Ja. Vielen Dank auf alle Fälle nach Rendsburg. Und damit dann eigentlich zu dem tatsächlichen Schlusswort von Simone Oldenburg. Das ist die Vorsitzende und Bildungsexpertin der Linksfraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, die sozusagen heute auch ein Stück weit mit ihrer Initiative, die Hausaufgaben zumindest mal nicht mehr zu benoten, die Sendung heute in Gang geschoben hat, das Thema initiiert hat. Sind Sie eigentlich jetzt, wenn Sie so die Diskussion in den letzten Wochen verfolgt haben, ein Stück weit zufrieden mit dem, was Sie da sozusagen aufs Gleis geschoben haben? Haben Sie das Gefühl, es ist eine Diskussion in Gang gekommen, die zumindest wieder so ein Stückchen dazu beiträgt, dass wir über faire Bildungschancen in Deutschland nachdenken?
Ja, also ich freue mich wirklich darüber, auch über die heutige Diskussion. Das zeigt auch, wenn wir diskutieren, dann bewegen wir uns. Und Bewegung brauchen wir, um eben die Chancen in der Bildung für die Kinder zu erhöhen, um aber auch die Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte zu verbessern. Und ich finde, dass gar nicht so viel Unterschiede zwischen uns dreien heute Abend da sind, sondern dass wir wirklich im Sinne der Chancengerechtigkeit der Kinder sehr viel Gemeinsamkeiten finden. Und diese Diskussion zeigt uns, dass wir vielleicht auch mit unserer Idee jetzt ein Stück mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen können und vor allem wieder überlegen, wie wir gemeinsam dieses Bildungswesen weiterentwickeln können.
Sie sind ja Bildungspolitikerin, ich weiß nicht, wie lange Sie das schon machen, aber Sie sind zumindest jemand mit Erfahrung. Haben Sie eigentlich die Hoffnung, dass sich dieses Bildungssystem irgendwie ein Stück weit mal tatsächlich verbessert unter der Berücksichtigung der vielen Aspekte, die wir heute angesprochen haben? Ist da jeder kleine Schritt ein richtiger Schritt oder müssen wir auch mal einen großen machen?
Also wir haben Angst vor großen Schritten, aber hin und wieder müssen große Schritte gemacht werden, weil kleine Schritte auch ein Durcheinander bringen können. Es braucht also eine große Linie. Die große Linie kann man dann mit kleineren Schritten absolvieren, aber es mangelt oft an der großen Linie, weil eine Legislaturperiode ja in Mecklenburg-Vorpommern nur 5 Jahre dauert. Und diese 5 Jahre nutzt hier jeder Bildungsminister, um Spuren zu hinterlassen. Diese Spuren werden aber meistens dann in der Bildungsbiografie der Kinder hinterlassen.
Unser Thema heute in der Redezeit. Faire Bildungschancen, sind Hausaufgaben ein Problem? Ich denke, wir haben viele interessante Aspekte angesprochen, auch dank Ihrer vielen, vielen Anrufe heute. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und wir haben diskutiert heute mit Professor Dr. Kai Marz. Er ist Direktor der Abteilung Struktur und Steuerung des Bildungswesens am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung. Mit Josef Kraus, er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, war zugeschaltet aus Landshut. Und Simone Oldenburg, sie ist Vorsitzende und Bildungsexpertin der Linksfraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.